Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam mal wieder etwas studieren können in der Offenbarung, in Offenbarung 14. Und wir sind hier gerade in Vers 12. Wir haben dort zwei der vier Kennzeichen bereits uns betrachtet, werden wir gleich mal wiederholen. Und wir wollen heute eines der wichtigsten Kennzeichen von Offenbarung 14, Vers 12 betrachten. Und bevor wir das tun, möchten wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns führt und leitet im Studium. Und wer da kann, den bitte ich niederzuknien zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen voller Dankbarkeit zu dir, dass wir heute auch wieder dein Wort lesen dürfen, dass du dich uns mitteilst, dass wir deine Gedanken nachvollziehen dürfen, soweit es uns möglich ist. Und dass wir erkennen können, dass du uns liebst und dass du alles für uns tust. So möchten wir dich bitten, dass du uns jetzt die Augen öffnest für das, was wichtig ist in dieser Zeit. Dass wir unter denen zu finden sein werden, von denen es heißt, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Gib, dass das unsere Erfahrung wird, nicht nur unser Wissen, sondern wirklich unser Lebensstil. Das, was unser Leben ausmacht. So möchten wir dich bitten, dass dein Wort jetzt zu uns spricht, dass es uns klar und deutlich auf den Punkt bringt, damit wir wissen, was du von uns möchtest und wie du es in uns tun möchtest. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Amen. Wie gesagt, Offenbarung 14, wir sind ja in Vers 12 bei der Beschreibung derjenigen, die stehen bleiben werden, wenn alles andere fällt. Wenn der Himmel zusammengerollt wird, wenn die Nationen im Tumult vergehen, wenn das Tier und sein Bild und das Malzeichen die Welt regieren, dann wird es eine Gruppe geben, die ausharrt. Und wir haben gesehen, es sind vier Kennzeichen, die in Offenbarung 14, Vers 12 gegeben sind. Könnt ihr die nochmal kurz mit mir wiederholen? Was ist das erste Kennzeichen? Das standhafte Ausharren, die Geduld. Was ist das zweite Kennzeichen? Ja, das ist das dritte Kennzeichen, die Gebote Gottes. Und das vierte ist dann die, das Zeugnis, in Offenbarung 14, Vers 12. Der Glauben an Jesu, ganz genau. Aber das zweite Kennzeichen ist, es gehört zu den Geboten, ja, ist ein Teil der Gebote. Das zweite Kennzeichen ist, die Heiligen, sie sind heilig. Könnt ihr euch daran erinnern? Das haben wir das letzte Mal gemacht. Also, sie haben Geduld, ständiges, standhaftes Ausharren. Zweitens, sie sind heilig. Drittens, sie halten die Gebote. Und viertens, sie haben den Glauben Jesu. Wo diese vier Dinge zusammenkommen, da ist ein sicherer Ort, da ist ein Anker für die Seele, da ist ein Felsen, auf dem man bauen kann. Und heute wollen wir uns mit dem dritten Kennzeichen beschäftigen. Wir haben ja ausführlich über die Geduld gesprochen, das standhafte Ausharren, ausführlich über die Heiligkeit gesprochen, die Heiligen. Und heute wollen wir über die Gebote Gottes nachdenken. Jetzt, das ist ja etwas, was uns wahrscheinlich nicht allzu neu ist. Wir wollen trotzdem ein paar Bibelstellen mal anschauen, um von verschiedenen Aspekten dieses Begriffs mal anzuschauen. Zunächst einmal in Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 14, 12 und 12, 17 gehören zusammen. Ja? In Offenbarung 12, Vers 17, da wird von den Übrigen gesprochen, ja, die übrig bleiben in dieser letzten Auseinandersetzung. Offenbarung 12, Vers 17 und der Drache, wer ist der Drache? Satan wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen. Wir haben ja gerade über den Herodes gesprochen, wie der zornig wurde und vom Satan beauftragt wurde, Krieg zu führen gegen den Samen der Frau, gegen Christus. Ja. Wenn der Satan damals Menschen benutzt hat, um Krieg zu führen gegen Christus, dann können wir davon ausgehen, dass auch heute der Satan Menschen, insbesondere Regierungen, benutzen wird, um Krieg zu führen gegen die Christen. Also, es wird Krieg geführt mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Weissagung, Offenbarung 19, Vers 10. Das ist dann noch ein weiteres Kennzeichen, das hier eine Rolle spielt. Aber halten wir fest, diejenigen, die Gebote Gottes haben und offensichtlich nicht nur kennen, sondern, was heißt es in diesem Vers? Was machen sie mit den Geboten Gottes? Sie bewahren sie. Ja? Andere Übersetzungen sagen auch, sie befolgen die Gebote. Mit anderen Worten, das heißt, sie leben das tatsächlich. Sie können die 10 Gebote nicht nur auswendig, sondern sie haben die 10 Gebote im Herzen. Sie halten die Gebote und das zieht den Zorn Satans auf sie. Warum ist der Satan zornig auf Menschen, die die 10 Gebote halten? Ja. Ja. Ja, Jakobus sagt, wir müssen alle 10 Gebote halten, nicht nur eins weniger, das stimmt. Aber warum ist der Satan zornig? Ja, sein Krieg, sein Kampf richtet sich wogegen? Gegen Jesus, das stimmt. In Offenbarung 12, Vers 7, wie wird Jesus genannt? Das kennt ihr, oder? Offenbarung 12, Vers 7, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften und der Drache kämpfte. Das heißt, der Satan kämpfte ursprünglich gegen den Michael. Und Michael ist wer? Jesus. Und Michael heißt übersetzt, der so ist wie Gott. Und wie ist Gott? Groß? Liebe. Gott ist die Liebe und Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Der Satan kämpft von Anfang an gegen das Gesetz. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn er gegen das Gesetz kämpft, dann kämpft er auch gegen die Menschen, die das Gesetz haben. Auf der anderen Seite ist ja genauso. Wogegen kämpft Gott? Ja, er kämpft gegen Satan, aber also der Satan kämpft ja gegen Jesus, weil Jesus das Gesetz verkörpert. Er kämpft ja gegen das Gesetz. Wogegen kämpft? Gegen Sünde. Und was ist Sünde? Gesetzlosigkeit. Also der Satan kämpft gegen das Gesetz und Gott kämpft gegen die Gesetzlosigkeit, gegen die Sünde. Jetzt, wenn Gott gegen die Sünde kämpft, dann sagt uns die Bibel auch, dass er irgendwann gegen die Menschen kämpft, die die Sünde festhalten, richtig? Gottes großes Ziel besteht daran, den Menschen von der Sünde zu trennen, dass die beiden getrennt sind, weil damit er die Sünde vernichten kann und den Menschen retten kann. Aber wenn der Mensch an der Sünde festhält, dann richtet sich am Ende der Zorn Gottes auch gegen den Menschen, der die Sünde hat. Logisch? Auf der anderen Seite kämpft der Satan genau in die andere Richtung. Er möchte den Menschen vom Gesetz trennen. Ja, Gott möchte den Menschen von der Sünde trennen. Satan möchte den Menschen vom Gesetz trennen. Und wenn er das nicht schafft, ergießt sich sein Zorn auf die Menschen, welche das Gesetz halten. Deswegen kämpft er gegen jeden, der das Gesetz hält. Er hat kein Problem damit, wenn Menschen sagen, dass sie Jesus lieben und Jesus mögen, aber das Gesetz verachten. Ja? Dann weiß er, das ist nicht das. Dann hat er sein Ziel schon eigentlich im Prinzip erreicht. Mhm. Ganz genau. Das heißt, man muss also verstehen, dass mit den Geboten Gottes wir uns direkt in die Schusslinie des großen Kampfes begeben. Ja? Die Geduld ist wichtig, ja? Weil der große Kampf nicht über Nacht zu Ende sein wird. Die Heiligkeit ist enorm wichtig, weil sie zeigt den Charakter Gottes und all diese Dinge greifen ineinander. Nicht wahr? Heiligkeit ohne Gesetz geht nicht und so weiter. Und mit den Geboten Gottes, wer die Gebote Gottes hält, der sagt unmissverständlich, ich stehe auf der Seite Jesu in diesem großen Kampf. In einer Zeit, wo wir gesehen haben, wodurch das Mahlzeichen des Tieres die Gebote Gottes offiziell abgeschafft werden und niemand mehr die Gebote Gottes hält, wird es eine Gruppe geben, die an den Geboten Gottes festhält. Und das wird sie zur Zielscheibe des Satan und seiner Helfer machen. Jetzt ein bisschen mehr zu den Geboten. Schaut mal mit mir, was Jesus über die Gebote Gottes sagt. Dieser Begriff, die Gebote Gottes, kommt gar nicht so oft vor im Neuen Testament. Ein paar Mal, und wir wollen uns die Stellen mal kurz anschauen. Matthäus 15 und dort Vers 3. Matthäus 15, Vers 3. Jesus ist in einer Debatte, einer Diskussion mit den Pharisäern. Matthäus 15 und dort Vers 3. Ganz interessant. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Und warum übertretet ihr, also die haben ihn gefragt, nicht wahr, warum übertreten deine Jünger das und so weiter. Und dann sagt er, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes, weswegen? Um eurer Satzung willen. Hat jemand eine andere Übersetzung? Überlieferung oder eurer Tradition willen, ganz genau. Eure Überlieferung willen. Und dann Vers 6, und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung, um eurer Satzung willen, um eurer Tradition willen aufgehoben. Das heißt, es gibt Menschen, die sogar sehr religiös sind, die heben die Gebote Gottes auf und übertreten die Gebote Gottes wegen der Tradition. Was ist Tradition oder Überlieferung? Genau. Also wenn jemand mit Tradition argumentiert, mit Überlieferung, wie gehen dann seine Argumente? Das haben wir schon immer so gemacht. Meine Oma hat auch den Sonntag gehalten und war kein schlechter Christ, dann wird das für mich auch in Ordnung sein. Ja? Oder die Kirche hat das schon immer so gesagt, ganz viele tolle Leute, ganz viele Kirchenväter, Päpste, die haben das alle so gesagt, das wird schon so stimmen. Menschliche Satzungen. Wenn es also heißt, das ist in Offenbarung 14, Vers 12, die Gebote Gottes ein hervorstechendes Merkmal sind, heißt das im Umkehrschluss, dass dort man nichts auf Traditionen gibt. Ja? Mit anderen Worten, in dieser Gruppe von Menschen wird man nicht sagen, das müssen wir jetzt so machen, weil XY ein Mensch hat das so und so gesagt, daran müssen wir uns halten. Ja? Nicht, dass Meinung, natürlich darf jeder von seiner Meinung haben, er darf sie äußern, sie wird gewertschätzt, aber keine menschliche Meinung hat verbindliche Autorität, an der sich jeder orientieren muss. Keine Tradition. Und das ist ja eine Grundlage eigentlich des protestantischen Glaubens. Sola Scriptura, allein die Schrift, ja. Sola Fide, Sola Gratia, allein das, was in der Bibel steht. Und wenn es bedeutet, die eigenen Glaubensüberzeugungen reformieren zu müssen, dann müssen wir sie reformieren. Wir können nicht auf Tradition bauen. Ein Gläubiger dieser Gruppe wird niemals damit zufrieden sein mit dem, was er weiß und glaubt und sagen, naja, das reicht mir jetzt. Er wird immer weiter forschen und sich fragen, gibt es mehr zu erkennen? Gibt es vielleicht Dinge, die wir noch nicht ganz hundertprozentig richtig sehen? Gibt es noch neues Licht? Und er wird sich nicht abhängig machen von Menschen. Ganz genau, den Glauben Jesu waren. Ein Mensch, der in dieser Gruppe ist, wird immer wieder die Bibel studieren und er wird sich nicht einfach damit begnügen, was der Pastor oder der Bibellehrer sagt. Er wird nicht das menschliche Wort zum absoluten Maßstab machen. Und das, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kennzeichen, denn wir können noch so viel Vorträge halten und Bibelstunden und ich weiß nicht was, wenn wir nicht selbst wissen, was wir glauben und darauf stehen, dann droht es immer Tradition zu sein. Vielleicht auch gute Tradition, ja? Aber die Gebote Gottes werden durch Tradition, durch falsche Tradition aufgehoben. Jetzt, wie wichtig sind die 10 Gebote? Schaut mal mit mir in Matthäus 19 und dort Vers 17. Ihr kennt die Geschichte, da kommt ein junger Mann zu Jesus. Er hat gerade gesehen, wie Jesus die Kinder segnet. Und er hat das Gefühl, er muss diese Chance ergreifen. Vielleicht kommt sie nicht wieder. Er rennt zu Jesus, wirft sich ihm zu Füßen, stellt die Frage, Vers 16, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt zu ihm, Vers 17, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so tu was. Halte die Gebote. Hier haben wir also wieder die Gebote Gottes. Und jemand könnte fragen, ja, was sind denn die Gebote Gottes? Manche Menschen sagen, die Gebote im Neuen Testament, das ist halt das Gebot der Nächstenliebe und das Gebot, dass wir Gott lieben sollen. Und das waren jetzt die Gebote, das sind die neutestamentlichen Gebote. Der Jüngling fragt, was meinst du mit Gebote? Welche Gebote? Vers 18. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Was sind das für Gebote? Genau, 6, 7, 8, 9, 5, der hat natürlich eins ausgelassen, das, was ihm am meisten Bauchschmerzen dem Jüngling gemacht hat, das 10. Gebot. Aber der Punkt ist, es sind die 10 Gebote. Ja, es sind die 10 Gebote. Wenn Jesus von den Geboten spricht, die zum ewigen Leben führen, also die Bedingung sind für das ewige Leben, dann meint er die 10 Gebote. Er meint nicht das Zeremonialgesetz, sondern er meint die 10 Gebote. Ja, es gibt viele Christen, die tun alles in eine Soße schütten und sagen, es sind alle Gebote gleich, aber die Bibel macht sehr deutlich einen Unterschied zwischen den verschiedenen Geboten. Es sind die Gebote Gottes. Übrigens, kennt ihr noch eine Stelle in der Bibel, wo deutlich gesagt wird, dass der Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber zum ewigen Leben berechtigt? Ja? Eine Stelle, wo explizit steht, dass wer die Gebote Gottes hält, der wird das ewige Leben haben. Kennt ihr noch eine? Überhaupt in der Bibel. In der Bibel. Ich gebe euch einen Tipp, es ist im Neuen Testament. Ja, das stimmt, aber wo explizit steht, wer die Gebote Gottes hält. Hier kommen wir noch, da kommen wir noch zu. Halt den Gedanken. Es ist ein Vers, der in manchen Übersetzungen anders übersetzt ist. Das könnte sein, also wenn ihr eine Elbefelde habt, dann könnt ihr nicht drauf kommen. Aber in der Schlachter ist es ganz interessant übersetzt. Offenbarung 22 und dort Vers 14. Offenbarung 22, Vers 14. Das ist ein Vers, wo es in den Manuskripten zwei Varianten gibt. Ja, die eine Variante sagt, glückselig sind, die ihre Kleider waschen, denn sie werden Anrecht haben an den Baum des Lebens. Also ein Hinweis auf die Kleider waschen im Blut des Lammes. Aber die Schlacht übersetzt mit einigen anderen Manuskripten, Offenbarung 22, Vers 14, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Frage, was meint ihr, welche Übersetzung hat mehr Recht? Die Elberfelder, die sagt, die ihre Kleider waschen, oder die Schlachter, die sagt, die Gebote Gottes halten? Beides, ja, weil wie soll ich die Gebote Gottes halten, ohne vorher meine Kleider gewaschen zu haben im Blut des Lammes? Und wie soll ich die Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben, ohne danach die Gebote zu halten, ja? Das heißt also, das sind nur zwei verschiedene Aspekte derselben Grundidee, die wir in der ganzen Bibel finden. Und du hast vollkommen richtig gesagt, die Gebote Gottes halten ist die Bedingung. Also, wenn ich das jetzt mal, Moment, den hier. Wenn ich das ewige Leben hier habe, dann sagt Jesus sehr deutlich, es sind die Gebote. Aber diese Gebote kann ich nur halten, ich kann sie überhaupt nur bewahren durch den Glauben an Jesus. Ja? Wer versucht, die Gebote selbst zu halten ohne Jesus, der kann gleich aufhören zu versuchen, weil das ist nutzlos. Aber wer an Jesus glaubt, wird die Gebote halten. Da wird niemand sein, der wirklich an Jesus glaubt und am Ende nicht die Gebote hält. Ja, das heißt, es gehört zusammen. Der Glauben an Jesus wird sich immer im Halten der Gebote zeigen. Und deswegen ist quasi das äußere Zeichen. Schaut, was war die Bedingung, damit Adam und Eva im Garten Eden bleiben dürfen? Gehorsam. Aber dieser Gehorsam setzte voraus, dass sie Gott glauben. Genau. Das heißt, der Glaube an Gott hätte sie gehorsam gemacht und dieser Gehorsam hätte dafür gesorgt, dass sie im Garten Eden bleiben können. Auf die gleiche Art und Weise ist es der Glaube an Jesus, der uns jetzt wieder gehorsam macht, damit wir dann wieder ein Anrecht haben am ewigen Leben.
Ja, aber er hat auch gesagt, so wie was Gott hat jetzt umsetzt, diese 10 Gebote der Kirche, so hat er gesagt, von diesem Baum sollst du nicht.
Ganz genau.
Das heißt ein Gebot.
Das Gebot, das war genau das, was ich gerade meinte. Ja. Absolut.
Das ist auch ein Gebot.
Ganz genau. Ist
dem Gebot nicht zugehört und alle was mitgemacht.
Genau, dieses Gebot, du sollst dich davon essen, war ja im Grunde genommen eigentlich auch eine Zusammenfassung der 10 Gebote. Ja, als Eva von dem Baum gegessen hat, da hat sie das 10. Gebot gebrochen, du sollst nicht begehren. Sie hat das 7. Gebot gebrochen, du sollst nicht stehlen. Sie hat das 6. Gebot gebrochen, du sollst nicht töten. Also, das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Man kann fast durch alle Gebote durchgehen, die sie auf irgendeine Art und Weise gebrochen hat. Schau mal mit mir in Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12 und dort Vers 28. Markus 12, Vers 28. Wieder wird Jesus eine Frage gestellt. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Mit anderen Worten, welches ist das Wichtigste von all den Geboten Gottes? Was ist der Kern? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot ist was? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Das heißt, die Menschen in der Endzeit, in Offenbarung 14, 12, mit der, die Heiligen, mit dem standhaften Aussagen, wenn man die fragt, was liebst du am allermeisten in deinem Leben, was werden die sagen? Gott. Die größte Freude in ihrem Leben ist Gott. Die größte Liebe in ihrem Leben ist Gott. Ihre liebsten Gedanken haben sie von Jesus. Die sind da nicht da und sagen, naja, wir haben die Wahrheit. Ja, und deswegen sind wir hier, weil die letzten Verfechter der Wahrheit sind. Nein, sie lieben Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und deswegen sind sie gehorsam und deswegen sind sie geduldig und deswegen sind sie ausharrend und deswegen sind sie heilig und deswegen sind sie gläubig, weil sie Gott lieben, weil sie gemerkt haben, dass er sie liebt. Die Offenbarung 14, Vers 12, Leute, sind nicht einfach die letzten Mohikaner, die irgendwie versuchen, noch das Banner hochzuhalten, sondern es sind Leute, die Gott von ganzem Herzen lieben, so sehr, dass ihnen alles andere gar nichts, alles andere an ihn abprallt. Und dann natürlich, das Zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Wenn ich also sage, ich gehöre zu Offenbarung 14, Vers 12, weil ich halte den Sabbat. Aber ich läster über meine Brüder und Schwestern oder ich rede schlecht über sie. Oder ich, nicht wahr? Diejenigen, die hier die Gebote Gottes halten, werden immer bestrebt sein, in Liebe mit allen zu leben. Und daran wird, das ist übrigens, was Jesus sagt, daran wird man erkennen, nicht wahr? Dass ihr Liebe untereinander habt. Schaut mal in 1. Johannes. Der Johannes, der hat das verstanden wie kaum ein anderer. 1. Johannes, Brief. Und dort Vers 2 und 3. 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. Erst Johannes 5, Vers 2 und 3. Johannes war ja der, den Jesus besonders geliebt hat, nicht wahr? Der Jünger, den Jesus liebte. Vers 2, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, also die Geschwister, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Es macht einen großen Unterschied, ob ich Gottes Gebote halten will, weil sie einfach als Regeln mir eingetrichtert worden sind oder weil ich Gott liebe. Die Liebe macht all den Unterschied. Diese tiefe Entscheidung, Gott zu lieben, führt zum Halten der Gebote. Am Ende sind es die, die Gott lieben. Und die anderen, die eben was anderes lieben, mehr als Gott. Die Frage ist also, wenn du Offenbarung 14, Vers 12 auf dein Leben übertragen willst, die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, liebe ich Gott wirklich von meinem ganzen Herzen, von meiner ganzen Seele? Sind meine Gedanken an ihn die besten Gedanken, die ich habe? Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Mit anderen Worten, diese Menschen drücken aus, Gott, wir lieben dich. Und deswegen wird er sie beschützen, er wird sie bewahren. Und wenn ihr jemanden liebt, glaubt ihr, ihr würdet ihn beschützen? Wenn also diese Menschen plötzlich mit einem Todesbefehl konfrontiert sind, wenn es da Schwierigkeiten gibt, die große Zahl der Trübsal, glaubt ihr, Gott wird die Menschen schützen und auf sie achten, die ihn lieben? Ganz besonders. Deswegen heißt es ja Psalm 91, keine Plage wird sich deinem Zelt nahen und viele andere schöne Dinge. Übrigens, schaut mal in 1. Mose 26. 1. Mose 26, da wird uns von Abraham Folgendes gesagt. Abraham, in 1. Mose 26 und dort Vers 5. 1. Mose 26 und dort Vers 5. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung und meine Gesetze gehalten hat. Hat Abraham die Gebote Gottes gehalten? Frage. Wofür war Abraham denn noch bekannt, außer dass er die Gebote Gottes gehalten hat? Ja? Was hat sich denn da ausgedrückt? Also welche Charaktereigenschaft? Wofür, mit welcher Charaktereigenschaft ist Abraham besonders berühmt? Sein Glaube. Also hier haben wir einen Menschen, der hält die Gebote Gottes und hat den Glauben. Wofür ist er noch bekannt? Wofür ist er noch bekannt, der Abraham? Was ist noch ganz bekannt an seiner Geschichte? So, Gehorsam haben wir jetzt. Er hält die Gebote Gottes. Er hat den Glauben. Was hat denn Gott am Anfang mit ihm gemacht, der Geschichte? Ja? Genau, er hat seine Familie verlassen. Er wurde abgesondert von seiner Familie, von seiner Umgebung. Wie nennt man dieses Wort absondern mit einem anderen Wort? Er war geheiligt für Gott, oder? Und dann ist noch ganz besonders berühmt in der Geschichte von Abraham, dass er so alt geworden ist, als er endlich die Verheißung bekommen hat. Was braucht man dafür, wenn man so lange warten muss? Geduld. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Abraham hatte Geduld, hat 25 Jahre gewartet, bis sein Kind der Sohn der Verheißung geworden ist. Er war ein Heiliger, er war abgesondert von seiner Familie, von seinem Vaterhaus, von seiner Verwandtschaft. Er hat die Gebote Gottes gehalten und er war der Vater aller Glaubenden. Also Abraham ist quasi der Prototyp von 1. Mose, von Offenbarung 14, Vers 12. All die Eigenschaften, die wir in Offenbarung 14, Vers 12 finden, finden wir bei Abraham. Noch ein Beispiel. Schaut mal in 5. Mose 1. 5. Mose 1 und dort Vers 26. 5. Mose 1, Vers 26. Da spricht es von den Israeliten, die nicht, wir lesen zwar, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Das spricht da, als die Israeliten bei Kadesh Barnea waren, als sie nach Kanaan hätten hineingehen können, die 12 Spione ausgesandt haben, die kommen zurück, sagen, das Land ist toll. Aber die Israeliten sagen, wir gehorchen Gott nicht. Sie haben die Gebote Gottes nicht gehalten. Warum haben sie die Gebote Gottes nicht gehalten? Warum sind sie nicht hineingegangen nach Kanaan? Sie hatten Angst. Ja, warum hatten sie denn Angst? Was hatte Gott ihnen gesagt? Es wird nicht geschehen. Das heißt, was hat ihnen gefehlt? Glaube. Das heißt, der Abraham hatte Glaube und hat die Gebote Gottes gehalten. Die Israeliten, die haben Gott nicht geglaubt und dementsprechend auch die Gebote nicht gehalten. Wie haben eigentlich die Israeliten in der ersten Generation, wie hatten die es mit der Geduld? Wir haben nichts zu essen. Gott sendet das Essen. Ein Tag später. Wir haben nichts zu trinken. Ja, Gott sendet das Trinken. Ein Tag später. Wir haben nichts zu essen. Ja, sie haben nicht einmal irgendwann irgendwo ausgeharrt. Ja? Keine Geduld. Dann, wie war das mit ihrem Absondern von den Heiden? Ja, sie sind aus Ägypten ausgezogen, aber die ägyptischen Götter sind immer mitgelaufen. Nicht, ja? Erinnert euch das goldene Kalb zum Beispiel. Sie wollten immer wieder zurück. Keine Geduld. Keine echte Heiligung. Kein Glaube. Kein Gehorsam. Genau die vier Eigenschaften fehlten, deswegen konnte Gott sie nicht nach Kanaan hineinlassen. Also die erste Generation der Wüstenwanderung ist quasi das Gegenstück zu Offenbarung 14, Vers 12. Noch so ein berühmtes Beispiel ist der Saul, der geopfert hat, obwohl er nicht opfern sollte. Wo er auch nicht gewartet hat, wo ihm es an Geduld gefehlt hat. Er hat nicht mehr geglaubt, dass der Samuel wirklich kommt und dementsprechend hat er die Gebote Gottes gebrochen. Ja? Also wir können sehen, es gibt ganz oft in der Bibel Stellen, wo alle diese vier Punkte entweder gehalten werden oder nicht gehalten werden. Und der Saul hat sein Königtum verloren, als er ungeduldig wurde. Das, was er nicht hätte tun sollen, was nur den heiligen Priestern, als er das vermischt hat, als er nicht mehr geglaubt hat und dann ungehorsam wurde. Am Ende der Zeit ruft Gott uns auf, die Gebote Gottes zu halten. Aber die können wir nur halten, wenn wir gleichzeitig den Glauben haben, heilig sind und Geduld haben. Und wie schon gesagt worden ist, eines der Gebote ist das Sabbatgebot. Da wird explizit zu den Geboten gerechnet. Das heißt, diese Gruppe wird auch dann den Sabbat halten, wenn die ganze Welt den Sabbat für abgeschafft erklärt oder für verändert. Und sie wird ihn hochhalten und sie wird das dann tun, obwohl ihnen vielleicht finanzielle Einbußen drohen, irgendwann vielleicht sogar das Leben selbst ihnen genommen werden könnte. Und dann zeigt sich, wer Gott wirklich liebt. Und alles, was wir heute schon tun können, ist, diese Liebe Gottes unser Herz zu lassen. Denn diese Liebe wird unser Herz so verändern, dass die Liebe Gottes, die in den 10 Geboten zum Ausdruck kommt, immer mehr unser Herz, in unserem Herzen sich festmalt und festmacht, dass wenn dann die großen Krisen kommen, wir sagen können, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Nächstes Mal schauen wir uns mehr über den Glauben Jesu an, aber heute wollen wir uns vornehmen, mit Gottes Hilfe und durch seine Liebe diese Gebote zu halten. Und wenn wir jetzt schon die Gebote halten, dann wird es dann einfach sein. Ja. Wenn wir jetzt die Gebote Gottes nicht halten wollen, wenn wir jetzt schon die Gebote übertreten, dann werden wir sie dann auf jeden Fall nicht halten. Deswegen ist es wichtig zu fragen, Herr, gibt es jetzt in meinem Leben irgendein Gebot, das ich vielleicht bewusst oder unbewusst übertrete? Das muss ja nicht vielleicht Totschlag sein, aber es könnte vielleicht Schimpfwörter sein, nicht wahr? Wie Jesus in der Bergpredigt sagt, das ist vielleicht nicht Ehebruch, aber es sind schlechte Gedanken. Es ist vielleicht nicht keine Aschera und kein Baal, aber irgendwas, was ein Götze in meinem Leben ist. Gibt es da etwas? Und auch Gott bitten, dass er uns das zeigt, dann nimmt und uns gehorsam macht. Lass uns doch niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast, dass wir wiederum sehen konnten, wie wichtig es ist, deine Gebote zu halten. Und wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft niemals schaffen können, aber wir wissen, dass du allmächtig bist und dass es für dich überhaupt gar kein Problem ist, einen Menschen gehorsam zu machen, durch deine Kraft und durch deine Gnade. Wir möchten dich bitten, dass du uns offene Augen dafür schenkst, dass wir sehen, wo in unserem Leben wir mit deinen Geboten vielleicht im Konflikt sind, wo wir Dinge tun, die dir nicht gefallen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns dann echte Buße schenkst, echte Reue, dass wir bereit sind, uns zu ändern, verändern zu lassen von dir und dass du uns dann die Kraft schenkst, dir zu gehorchen, aus Liebe zu dir, weil wir wissen, was du alles für uns getan hast. Im Namen Jesu. Amen.